einen General auf Wellnessreise. Wir kennen viele von uns wenigstens die Geschichte vom Naaman. Um die geht es heute. Eva Peron war vermutlich eine sehr spezielle Frau. Nicht nur, weil sie jung und schön war. Eva Peron war auch die Ehefrau von Juan Domingo Peron, vom Präsidenten von Argentinien. Sie selber ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und darum hat sie auch sehr viel Verständnis gehabt für die Anliegen der armen Leute. Eva Peron hat sich intensiv auch für genau diese ärmeren Schichten eingesetzt. Und darum war sie sehr beliebt in ihrem Volk. Man hat ihr dann später einen Kosenamen gegeben, statt Eva Evita. Sie hat sich aber auch für die politische Karriere von ihrem Mann eingesetzt. Und schlussendlich hat sogar sie selber für das Amt der Vizepräsidentin kandidiert. Und vermutlich wäre sie auch gewählt worden, wenn sie nicht ganz plötzlich schwer krank geworden wäre. Und man kann auch sagen, sie hätte vermutlich eine grosse politische Karriere können machen, wenn sie an dieser schweren Krankheit nicht plötzlich gestorben wäre. Das kurze, aber intensive Leben von Eva Peron ist später verfilmt worden. Oder auch das bekannte Musical Evita. Das erzählt ihre Lebensgeschichte. Und Don't Cry for Me Argentina, das haben wir wahrscheinlich viele von uns im Ohr. Eine Krankheit kann eine grosse Karriere verhindern oder mindestens gefährden. Genauso wie beim Naaman, und um den geht es jetzt heute. Der Naaman, er ist Soldat. Und er hat eine ganz steile Karriere gemacht. Er hat es nämlich bis zum General gebracht und ist der oberste Heerführer vom König von Syrien gewesen. Über den Naaman steht, im Predigtext, wir kommen dann nachher gerade noch darauf zu reden, da steht, Naaman war ein ausgezeichneter Soldat, doch er war aussätzig. Der Naaman ist vermutlich als ein besonders begabter und tapferer Soldat aufgefallen. Sicher ist auch das der Grund gewesen, wieso dass er auf dieser Karriereleiter immer höher aufgestiegen ist, eben bis zum obersten Heerführer von Syrien. Aber in seinem erfolgreichen Leben gibt es jetzt plötzlich ein Problem. Er hat Aussatz, eine schlimme Hautkrankheit. Und heute geht es jetzt in dieser Predigt darum, was die gesundheitlichen Probleme im Leben des Naaman ausgelöst haben. Ich lese jetzt den ersten Teil vom Predigtext aus 2. König, Kapitel 5, Vers 1 bis 7. 2. König, 5, 1 bis 7. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns, und das hier ist nur ein Vorwand. schauen wir uns den Naaman ein bisschen genauer an. Der Naaman ist eben der oberste Heerführer über das Heer von Syrien. Er hat im ganzen Land ein hohes Ansehen und der König selber schätzt ihn auch sehr. Durch seine Verdienste ist der Naaman sicher auch ein reicher Mann geworden und auch eine von den wichtigsten Persönlichkeiten am Hof vom König. Der Naaman hat sehr erfolgreich Krieg geführt und einen Haufen von den syrischen Feinden besiegt. Wenn man den Text einfach so schnell durchgeht, dann überliest man da ein wichtiges Detail. In dem Text steht nämlich, wer am Naaman den Sieg geschenkt hat. Im Vers 1 haben wir gelesen, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Es ist der Herr, das heisst der Gott von Israel, der am Naaman den Sieg über die Feinde geschenkt hat. Das ist eigentlich darum sehr erstaunlich, weil nämlich der Naaman den Gott von Israel überhaupt nicht gekannt hat. Selbstverständlich hat er die syrischen Götter verehrt und arbeitet. Im Leben des Naaman gibt es jetzt aber eben ein Problem, das seine Bilderbuchkarriere trübt. Er hat eine Hautkrankheit. Im Text steht, dass er Aussatz hätte. Aussatz, das ist so der Sammelbegriff von allen Hautkrankheiten aus dieser Zeit. Und wenn der Naaman nicht die schreckliche Art von Aussatz hatte, wo einem eigentlich das Fleisch am ganzen Körper verfault und dann abstirbt, dann hat der Naaman mindestens ganz schlimme Schuppenflechten mit blutigen Geschwüren gehabt, von Kopf bis Fuß. Schrecklich. Sicher ist, dass ihm die Krankheit ganz schwer zu arbeiten gemacht hat, dass die Krankheit sogar sein Leben bedroht hat. Mit solchen Geschwüren am ganzen Körper ist er auch nicht mehr salonfähig gewesen. Wer hat sich schon mit einem Menschen abgegeben, der von einer Krankheit so entstellt war? Der Naaman leidet schwer unter dieser Krankheit. Wahrscheinlich lebt der Naaman auch in einem herrschaftlichen Haus. Wir müssen uns das so vorstellen. Und in so einem Haus braucht es einen Haufen Personal. Zu dem Personal gehört auch ein Mädchen aus Israel. Sie ist Sklavin im Haus, oder eine von den Sklavinnen, und sie dient der Frau vom Naaman. Der Heerführer Naaman hat sie mal auf einem kriegerischen Raubzug von Israel zurück heim in sein Haus gebracht. Hinter dieser ganzen Verschleppung von dem israelitischen Mädchen steht vermutlich eine riesige Tragödie. Wir müssen annehmen, dass bei dem Raubzug in das Dorf, wo das Mädchen gewohnt hat, dass das Dorf hier überfallen worden ist und dass vielleicht alle Einwohner, die dort gewohnt haben, umgebracht worden sind, weil das häufig vorgekommen ist. Oder mindestens die Erwachsenen, Männer, Frauen, Kinder hat man in der Regel noch am Leben gelassen. Das ist sehr häufig vorgekommen hier. Selbst wenn ihre Familie den Überfall überlebt hätte, das Mädchen weiss ganz genau, dass er seine Liebsten und sein Zuhause nie mehr zu sehen bekommt. Sie selber ist also auf Syrien verschleppt worden und muss jetzt dort als Sklavin leben. Das Mädchen, das in der Zwischenzeit vielleicht auch eine junge Frau geworden ist, kommt natürlich auch mit über, dass ihren Herr so furchtbar unter einer Krankheit muss leiden. Und gerade wie diese Sklavin auf die Not von ihrem Herr reagiert hat, ist für mich übernatürlich. Ist nicht das Normale. Ist sehr erstaunlich. Weil ich hätte da volles Verständnis, wenn das Mädchen jetzt innerlich gejubelt hätte und gedacht hätte, dass ihrem Herr jetzt Recht geschieht, wenn er unter dieser furchtbaren Krankheit muss leiden. Das sei jetzt die gerechte Strafe dafür, dass er ihrer Familie und ihrem ganzen Dorf so viel Leid angetan hat. Aber genau so reagiert die Sklavin nicht. Im Gegenteil, sie nimmt Anteil am Schicksal von ihrem Herr. Es macht sie tief betroffen, mitzuerleben, wie die Krankheit immer schlimmer wird und wenn er immer mehr unter dieser Krankheit muss leiden. In dieser Situation gibt sie sogar ihrer Herrin den Tipp, sie soll doch ihren Mann einmal auf Samaria schicken. In dieser Stadt, in Israel, gäbe es nämlich einen Prophet, der ihrem Mann ganz sicher könnte helfen. Ich frage mich, wie ich echt an der Stelle von dieser Sklavin reagiert hätte. Hätte ich den guten Ratschlag auch einfach so weitergegeben, wenn ich das durchgemacht hätte, was das Sklavenmädchen Schlimmes hat müssen erlebt haben? Im Johannesevangelium, Kapitel 13, in den Vers 34 und 35 steht Folgendes. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Gebot hat Jesus direkt seinen Jüngern gegeben. Und er hat von seinen Jüngern erwartet, dass sie das Gebot wirklich erfüllen und einhalten. Und das Gebot, das gilt allen, wo an Gott glauben und wo ganz bewusst Jesus Christus nachfolgen wollen. Und darum sind wir alle zusammen, wenn wir uns Kind Gottes nennen, aufgefordert, das Gebot ebenfalls zu erfüllen und unsere Glaubensgeschwister lieb zu haben. Das erwartet Jesus von uns. Und ich muss da ganz ehrlich zugeben, dass ich da immer wieder versage. Und ja, dass mir das nicht so leicht fällt, alle meine Glaubensgeschwister immer so lieb zu haben, wie Jesus das fordert. Das Sklavenmädchen vom Naaman geht da aber sogar noch einen Schritt weiter. Die junge Frau beweist in dieser Situation nicht nur die Liebe zu ihren Landsleuten, die an den gleichen Gott wie sie glauben. Sie, die sozusagen unter ihren Finden wohnt und lebt, sie liebt sogar die Menschen, die ihr ein so schreckliches Antun haben. Sie beweist ihr Mitgefühl mit dem neuen Mann und gibt ihm den entscheidenden Tipp, dass es zu Israel jemanden gäbe, der ihn könnte gesund machen könnte. Das Mädchen, das liebt nicht nur die Gleichgesinnten, sondern sogar ihre Finden. Aus dieser Geschichte von dieser Sklavin erkennen wir ganz deutlich, die junge Frau, die hadert nicht mit ihrem Schicksal. Sie hat es annehmen können. Das Schreckliche, was sie erlebt hat, hat garantiert ganz tiefe Spuren hinterlassen in ihrem Leben. Aber sie zerfleischt sich nicht mit den Gedanken an ihre Vergangenheit. Sie orientiert sich nach vorne und sie macht einfach das Beste aus dieser Situation, wo sie drin ist. Und so wie es aussieht, ist sie auch versöhnt mit ihrem Gott, wo ihr offensichtlich ein so ein schweres Schicksal zugemutet hat. Und darum ist die Sklavin dafür offen, sich von Gott für einen ganz besonderen Dienst brauchen zu lassen. Sie als unbedeutendes Sklavenmädchen, ich muss euch das einfach vorstellen, sie als unbedeutendes Sklavenmädchen gibt dem hochverehrten Heerführer den alles entscheidenden Tipp, was er muss machen, dass er wieder gesund werden kann. Und was daraus dann Grosses gibt, da kommen wir dann ein bisschen später drauf. Dass das Sklavenmädchen, das so furchtbar erlebt hat, mit so einer Liebe auf seine Finde reagiert, das ist für mich übernatürlich. Das ist nichts Normales. Und das können wir nicht damit erklären, dass er sich halt einen Ruck gegeben hat, dass er sich zusammengerissen hat und überwunden hat und dass er sich entschlossen hat, ihren Finden jetzt halt nicht mehr böse zu sein. Dass sie ihren ganzen Hass auf den Naaman und seine Krieger hat können ablegen, dass sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit hat können versöhnen und dass sie ihrem Find sogar den Tipp gibt, wenn er wieder gesund werden kann, das hat Gott ihrem Herz bewirkt. Nochmal die Vers aus dem Evangelium vom Johannes. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir das Gebot, wo Jesus allen seinen Jüngern gibt, selber auch einhalten wollen, dann lange es auch bei uns nicht, wenn wir uns jetzt einen Ruck geben, wenn wir uns zusammenreissen und beschließen, ja, von jetzt habe ich alle zusammen lieb. Das geht nicht auf. Die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern, die muss uns von Gott geschenkt werden. Und wenn wir Jesus als unseren Erlöser angenommen haben, dann haben wir Frieden mit Gott. Und dann sind wir auch auf einer geistlichen Ebene mit Gott direkt verbunden. Wenn wir Jesus als Herr über unser Leben akzeptiert haben, dann lebt er in uns drin und bestimmt unser Leben. Dann wirkt er in uns rein. Und das ist nicht in irgendeinem übertreibten Sinn gemeint. Das ist auf einer geistlichen Ebene wörtlich gemeint. Wo Jesus seinen Jüngern verkündet hat, dass er jetzt dann zurück in den Himmel zu seinem Vater gehe und dem Heiligen Geist Platz mache, hat er zu ihnen gesagt, das steht im Johannes 14, Vers 20, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Unsere Liebe zu den Mitmenschen, die entsteht nicht einfach so von einem allein, von selber. Auch nicht, wenn wir uns noch so zusammenreissen. Nur wenn Jesus in uns lebt und am Wirken ist, wächst die Liebe zu allen Glaubensgeschwistern, aber auch zu allen weiteren Menschen, die wir mit ihnen zu tun haben. Er allein kann uns die Liebe ins Herz legen. Und das passiert dann aber ohne Druck und auch ohne Krampf. Das passiert einfach. Langsam aber sicher wächst das. Wenn Jesus in dem Vers sagt, dass er in uns hineinlebe, können wir das einfach so glauben? Rechnen wir überhaupt damit? Nehmen wir Jesus beim Wort? Wenn Jesus in uns hineinlebt, dann können auch wir genau zu solchen wertvollen Instrumenten werden in der Hand von Gott, wie das die einfache Sklavin für den Neumann geworden ist. Durch diese junge Frau hat Gott ins Leben vom Neumann eingegriffen und hat auch schon viel vorher angefangen, ins Leben vom Neumann einzugreifen. Es war ja Gott, der ihm den Sieg über seine Feinde geschenkt hat. Seine Karriere hat er darum ganz allein am Gott von Israel zu verdanken gehabt, auch wenn er bis dort noch nicht ein einziger Gedanke an den Gott von Israel verschwendet hat. Der Ratschlag, den die Sklavin für den neuen Mann gegeben hat, der wird jetzt zu dem berühmten Strohhalm, wo sich der neue Mann dran klammert. Er macht sich auf den Weg auf Samaria, in die Hauptstadt vom Nordreich Israel. Der König von Syrien gibt ihm dann noch ein Empfehlungsschreiben mit, an König Joram von Israel. Und auch sonst reist der neue Mann nicht mit leeren Händen. Er nimmt 340 Kilo Silber mit, 70 Kilo Gold und 10 ganz kostbare königliche Gewänder. Das ist ein riesiges Vermögen. Das könnte man heute gar nicht zahlen. Falls ihm zu Israel jemand sollte können helfen, überlegt er sich, dann will ich mich aber auch erkenntlich zeigen. Der neue Mann fährt also mit seinem Streitwagen voraus. Und seine Soldaten, Diener und Eseltreiber, die kommen hinein mit dem ganzen Gepäck. Und mit dem ganzen Gefolg kommt jetzt der neue Mann beim König von Israel an. Wo der König Joram von Israel begreift, dass der König von Syrien ihm den obersten Heerführer geschickt hat und von ihm jetzt erwartet, dass er den berühmten Mann von seiner Krankheit, vom Aussatz befreit, trifft ihm fast den Schlag. Er verriss seine Kleider und rief ganz entsetzt aus, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Für ihn ist der Besuch eine offene Provokation. Also er ist sich sicher, dass der König von Syrien durch das Manöver ganz klar einen Krieg wird anfangen mit ihm. Jetzt lesen wir im Predigtext weiter, wie die Geschichte weitergegangen ist. Ich lese die Vers 8 bis 15. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten, warum bist du so aufgebracht? Schicke diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan, tauch 7-mal im Wasser unter, dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte, ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse Abana und Parpar, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Der Prophet Elisa hat davon gehört, dass der König Joram seine Kleider verrissen hätte und hat auch gewusst, wieso. Und darum lässt er König Joram ausrichten, er soll doch den Heerführer zu einem schicken. Und der Naaman macht sich mit seinem Tross auf den Weg zu der Prophetenhütte. Dass er so einen vornehmen Herr mit Ross und Wagen, Soldaten und Dienern in so einen Königspalast einzieht, das ist nichts Außergewöhnliches gewesen. Aber dass er so eine noble Gesellschaft vor der Hütte von einem Prophet Halt macht, das passt irgendwie nicht zusammen. Für den Naaman muss es demütigend gewesen sein, dass er hat müssen zum Prophet gehen, dass der Prophet nicht zu ihm in den Königspalast gekommen ist. Aber jetzt, wo er mit seinem ganzen Gefolge von dieser Prophetenhütte steht, ist er sicher gespannt darauf, was jetzt passiert. Ich meine, er ist nur schon gespannt darauf, wie der Prophet aussieht und ob es ihm jetzt wirklich gelingt, ihn zu heilen und wie er das anstellt. Aber was jetzt abläuft, das enttäuscht den Naaman zutiefst. Der Prophet Elisa kommt nicht etwa selber zu den Hütten aus, um den vornehmen Gast zu begrüßen. Er schickt seinen Diener vor die Türe. Der Prophet legt dem Naaman nicht wie erwartet die Hände auf und bittet Gott in einer religiösen Zeremonie um Heilung. Nein, er tut den Diener nur ausrichten, er soll zum Jordan runtergehen und dort 7-mal untertauchen. Der Naaman ist wie von den Kopf gestoßen. Er ist nicht nur enttäuscht, er ist richtig wütig, er tobt. Für ihn ist es eine absolute Frechheit, wie der Prophet Elisa ihn da abgefertigt hat. Erstens mal ist er beleidigt, dass der Elisa nicht selber vom Haus rausgekommen ist. Und zweitens ist das Baden im Jordan für ihn jetzt also wirklich kein brauchbares Mittel, um wieder gesund zu werden. Wütig ruft er aus, dass doch die Flüsse Syrien viel sauberer sind als der trübe Bach vom Jordan. Auf der Stelle bricht er das Experiment ab und geht mit seinem ganzen Tross wieder heim zu. Aber der Elisa, der weiß ganz genau, was er da macht. Er durchschaut den Naaman und weiß ganz genau, dass der General eben ein stolzer Mann ist. Einer, der sich gewöhnt ist, dass alles genau so muss passieren, wie er sich das ausgedacht hat und wie er sich das vorstellt. Wenn der Elisa jetzt selber rausgegangen wäre zum Naaman und ihm die Hand aufgelegt und Gott bittet hätte um Heilung und der Naaman tatsächlich auf der Stelle gesund worden wäre, dann hätte der Naaman gemeint, dass er seine Heilung allein ihm, am Prophet, zu verdanken hätte. Der Elisa stellt den Naaman auf der einen Seite auf Probe. Er will wissen, ob der Naaman seinen Stolz jetzt überwinden kann, ob er bereit ist, vom hohen Ross runterzusteigen und das zu befolgen, was der Elisa ihm gesagt hat. Und auf der anderen Seite will der Elisa am Naaman etwas viel Wertvolleres geben als nur, in Anführungszeichen, Gesundheit. Und darum schickt er ihn zum Jordan. Elisa hofft, dass sich der Naaman auf diesen 30 Kilometer bis zum Jordan so weit beruhigt, dass er sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lässt. Auf seinem Heimweg auf Syrien muss der Naaman nämlich sowieso den Jordan überqueren. Also er kommt dort vorbei. Und Elisa hofft einfach, dass er bis dann zum Schluss kommt, dass, wenn er jetzt schon mal da ist, dass er es ja könnte ausprobieren, ob es nicht doch etwas könnte nützen, wenn er da mal untertaucht. Auch seine Diener reden auf diese Art auf den Naaman ein. Und wo sie im Jordan ankommen, steigt er tatsächlich ins Wasser und taucht 7-mal unter. Jetzt, wo der Naaman zum Wasser aussteigt, realisiert er sofort, dass sämtliche Geschwüre am ganzen Körper alle verschwunden sind. In der Luther-Übersetzung heisst es im zweiten Teil vom Vers 14, und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Der ist neu geboren worden, neu hergestellt worden. Die vollständige Heilung in einem Augenblick hat sich der neue Mann nicht erklären können, wie eigentlich auch nicht. Also im ganzen Körper ist offensichtlich ein Wunder passiert. Und gleichzeitig fragt sich jetzt der neue Mann, ja, wer hat mich denn jetzt gesund gemacht? Oder was hat mich gesund gemacht? Und er hat genau gewusst, dass seine Krankheilung jetzt nichts zu tun haben mit dem trüben Wasser vom Jordan, aber auch nicht mit dem Prophet Elisa. Der hat ja nicht einmal persönlich zu sehen bekommen. Also, wer hat mich jetzt gesund gemacht? Das war seine grosse Frage. Ich glaube, dass Gott am Naaman während dem Eintauchen ins Wasser begegnet ist und ihn persönlich ganz gewaltig berührt hat. Ihm ist in dem Moment aufgegangen, dass der Gott von Israel der einzige und der wahre, lebendige Gott ist. Ihm allein hat er seine Wiederherstellung zu verdanken gehabt. Das ist ihm klar geworden. Der Naaman ist nicht nur körperlich geheilt worden, er ist am ganzen Mensch heil geworden. Er hat den lebendigen Gott kennengelernt. Für ihn fängt jetzt ein total neues Leben an, in einer ganz neuen Lebensperspektive. Der Naaman kehrt jetzt wieder mit seinem ganzen Tross um, geht die 30 Kilometer wieder zurück auf Samaria zum Prophet Elisa. Und das kommt jetzt Elisa selber zu den Hütten aus und begrüßt den Heerführer persönlich. Und im Vers 15 hören wir jetzt, was der Naaman am Elisa zu sagen hat. Er sagt zu einem: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Es ist interessant, dass der Naaman am Elisa nicht in erster Linie wegen dieser Krankenheilung danken sagt, sondern er platzt mit dem raus, was er auf der Zunge hat, was ihm das Wichtigste ist, nämlich mit der Mitteilung, dass er jetzt erkannt hat, dass es nie einen wahren, lebenden Gott gibt, außer da in Israel. Der Gott von Israel, der allein. Wie oft hören auch wir in unserer Gesellschaft immer wieder, dass es eigentlich im Leben nichts Wichtigeres gibt als Gesundheit. Der Naaman hat begriffen, dass es noch etwas Wertvolles gibt als Gesundheit. Es ist ein grosses Geschenk, wenn wir gesund sein können. Und wenn es uns mal nicht gut geht, dann wird uns auch Gesundheit wichtiger. Aber viel wichtiger ist noch zu erkennen, dass der Gott von der Bibel der einzig wahre Gott ist. Und dass sein Sohn Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz uns Menschen ein ewiges Leben bei Gott im Himmel ermöglicht. Was mich an der Geschichte vom Naaman besonders fasziniert, das ist, wie Gott im Leben vom Heerführer vorgeht. Gott hat am Naaman die einzigartige Karriere geschenkt, obwohl er sich nicht im geringsten für ihn interessiert hat, die er gar nicht kennt. Gott hat zweifellos auch Krankheit im Leben vom Naaman zugelassen. Aber dann hat Gott auch dafür gesorgt, dass er rechtzeitig dann den Hinweis bekommt, an wen er sich wenden kann in seiner Krankheit. Weil auch das israelitische Mädchen hat Gott ins Haus vom Naaman geschickt, wo ihm dann den entscheidenden Tipp hat geben konnte. Gott hat auch den Elisa auf seinen sehr speziellen Besuch vorbereitet. Und der Elisa, erfüllt mit dem Heiligen Geist, hat genau gewusst, wie er mit dem stolzen General umgehen muss. Schlussendlich war es aber Gott selber, der einem Naaman begegnet ist, der ihn geheilt hat. Und durch die Begegnung vom Naaman mit dem Gott von Israel hat er erkannt, dass das der wahre, lebendige Gott ist. Und er hat sich bekehrt. Gott hat von Anfang an, schon von dem Moment, als er das erste Mal ins Leben vom Naaman eingegriffen hat, hat er die Bekehrung vom Naaman zum Ziel gehabt. Wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, gibt es in deinem Leben auch Anzeichen dafür, dass Gott schon verschiedene Mal in dein Leben eingegriffen hat? Vielleicht durch besondere Erlebnisse oder besondere Begegnungen mit anderen Menschen. Es ist das Ziel von Gott, dass du ihn richtig kennenlernst, wenn das noch nicht passiert ist. Vielleicht ist auch jetzt Zeit da, auch vielleicht vom hohen Ross abzusteigen und sich dem Gott einfach mal ganz zu öffnen. Nicht jede Bekehrung läuft genau gleich ab. Aber ich bin sicher, wenn ein Kind Gottes auf sein Leben zurückschaut, kann er immer wieder sehen, dass Gott immer wieder in sein Leben eingegriffen hat. Beim Naaman sind es unter anderem ein Kranker gewesen, eine Sklavin und ein Prophet. Mir hat Gott auch solche Schlüsselpersonen und Schlüsselerlebnisse in Form von Begegnungen und Ereignissen in mein Leben eingebaut, dass ich ihn richtig kennenlernen konnte. Ich hatte zum Beispiel einen gläubigen Primarlehrer, der mich auf Gott überhaupt aufmerksam gemacht hat. Ich hatte liebe Arbeitskollegen, die mir von Jesus erzählt haben. Und ich habe Sachen erlebt, immer wieder, wo mich mir je länger je mehr klar gemacht haben, dass ich so, wie ich bin, von dem grossen, heiligen Gott gar nicht kann bestehen. Und schlussendlich ist Gott mir persönlich begegnet. Und da habe ich nur einen Wunsch gehabt, mein Leben von Gott in die Ordnung zu bringen, ihm um Vergebung zu bitten und Jesus als mein Erlöser und Herr ins Leben aufzunehmen. Im Leben vom neuen Mann ist nicht nur, und das finde ich so interessant, ist nicht nur ein Gottesmann zu so einer Schlüsselperson geworden, sondern ein Gottesmann wie der Prophet Elisa. Nein, sogar eine einfache Sklavin, eine von der untersten Personalstufen, ist zur Schlüsselperson geworden im Leben des Naaman. Und gerade sie gibt ihrem Herrn den entscheidenden Tipp, wie er wieder gesund werden kann. Und auf der Reise auf Israel wird der Naaman nicht nur einfach gesund, sondern er lernt bei dieser Gelegenheit sogar noch den lebendigen Gott kennen und bekehrt sich. Wenn Gott sogar eine Sklavin zur Rettung vom Naaman können brauchen, dann kann er jeden von uns für seine Ziele brauchen und einsetzen. Und ich meine, wenn man sich das so überlegt, was gibt es denn Schöneres, als im Auftrag von Gott einen Beitrag können zu leisten, dass ein Mensch irgendwann einmal Gott persönlich kennenlernt und sich bekehrt? Jeder von uns kann zu so einer Schlüsselperson werden. Wirklich jeder. Das ist aber etwas, wo du nicht planen kannst, wo du nicht erzwingen kannst und du keine Aktion kannst anführen. Aber wenn du Jesus die Vollmacht über dein Leben gibst, wenn Jesus in dir darf leben und wirken, dich in deinem Willen, in deinen Absichten, in deinen Ideen kann beeinflussen, dann wird es immer wieder vorkommen, dass du etwas dazu kannst beitragen kannst, dass ein Mensch Gott näher kommt, bis er selber kann ausrufen: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Oder so, wie wir es heute würden sagen: Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer dem Gott der Bibel. Amen.